Seid ihr bereit, von Gott zu empfangen? Okay. Dann möchte ich auch noch mich einschließend segnen. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns gegeben hast. Und wir empfangen jetzt dein Wort. Und ich bitte dich auch, dass du mir hilfst, alles Menschliche, alle meine Gedanken rauszufiltern. Vater, ich bitte dich, dass das ankommt in jedem einzelnen Herzen, was du weitergeben möchtest und was dein Herz ist. Amen. Ich habe ein Thema, das ist auf der einen Seite ganz, ganz weit weg und trotzdem ganz arg nah. Es ist schon teilweise ein bisschen auch in den Liedern herausgekommen. Und das ist die Wiederkunft Jesu. Weiß jemand von euch, dass Jesus wiederkommt? Okay. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen. Also in letzter Zeit immer wieder, wenn mir Dinge bewusst werden, was Gott tut oder was Gott geplant hat, dann kommt bei mir immer wieder die Frage, und was mache ich jetzt damit? Wisst ihr, wenn Gott uns Dinge zeigt in der Bibel, dann macht er das nicht, damit wir gescheiter werden, sondern damit unser Leben sich verändert. Und mir kam dieser Gedanke, wir erwarten Jesus Christus. Das ist, was der Paulus letztlich sagt, da werde ich noch drauf kommen. Wir erwarten Jesus Christus. Ich weiß nicht, was du erwartest. Wir sind jetzt frisch ins neue Jahr gestartet, haben schon über 2 Wochen hinter uns. Das geht wahnsinnig schnell. Was ist deine Erwartung für 2022? Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon alles wieder über Bord geworfen, weil du gesagt hast, irgendwie es ist alles beim Alten geblieben, hat sich doch eh nichts verändert. Aber ich glaube, dass wir Erwartung brauchen, sonst werden wir nicht in das hineinkommen, was Gott für unser Leben geplant hat. Erwartung hat einen ganz, ganz großen Einfluss auf unser Leben und das wollen wir miteinander vielleicht anschauen. Jesus kommt wieder. Er hat es bereits gesagt zu seinen Jüngern. Er hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten und ich werde dann wiederkommen und werde euch zu mir holen, damit ihr da seid, wo ich bin. Interessanterweise sagt es Jesus, als er noch hier auf der Erde war. Also bevor er weggegangen ist, sagt er schon, ich werde dann wiederkommen. Und die ersten Christen, die hatten diese ständige Erwartung, Jesus kommt wieder. Und zwar nicht irgendwann mal in der Weite, sondern in der Zeit, wo ich noch lebe hier auf der Erde. Das war denn ihre Erwartung. Jede Generation der Gemeinde hat mit dem Kommen Jesu gerechnet in ihrer Zeit. Und es ist mega interessant. Warum macht es Gott so, dass wir zu jeder Zeit damit rechnen, dass er wiederkommt? Warum hat er uns nicht verraten, am so und so vielten, des so und so vielten Jahres werde ich kommen? Ganz einfach, wir würden uns hinlegen, würden schlafen und eine Stunde vorher würde man sagen, stell mir den Wecker und jetzt mache ich mich noch schnell hübsch. Das ist der Grund. Und interessanterweise, fast jedes Mal, wenn Jesus erzählt, über, dass er wiederkommen wird oder über die letzten Tage dieser Weltzeit, dann kommt immer die Frage, wann? Und bevor Jesus von der Erde wieder zurückgegangen ist in den Himmel, da sitzt Jesus mit seinen Jüngern nochmal zusammen beim Essen. Und es kommt die Frage, Jesus, wann? Jesus, wirst du jetzt wieder dein Reich oder das Reich für Israel aufbauen? Ja. Und die Antwort, die Jesus da gibt in Apostelgeschichte 1, Vers 7, die ist interessant. Da sagt er, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren. Bumm. Aber noch interessanter finde ich das, was er danach sagt. Vers 8, ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Es hat mich erinnert an da, wo der Petrus nach der Auferstehung von Jesus zu Jesus sagt, du, was ist mit dem Johannes da? Da sagt Jesus, das geht überhaupt nichts an. Folg du mir nach? Ach, wie viele blöde Fragen haben wir schon Jesus gestellt, oder? Unwichtige Fragen, mit denen wir schon unseren Kopf irgendwie belastet haben. Aber die Frage ist schon, was haben die zwei Dinge miteinander zu tun? Das eine, diese Erwartungshaltung, dass Jesus wiederkommt, und zwar, dass er jederzeit wiederkommen könnte. Und auf der anderen Seite unseren Auftrag, geht hin in alle Welt, baut mein Reich, predigt das Evangelium. Die ständige Erwartung der Wiederkunft Jesu hält uns wach, hält uns aktiv. Und wir sind bereit, das zu tun, was Gott uns aufgetragen hat. Die Erwartung der Wiederkunft Jesu hat wesentlichen Einfluss sowohl auf unser Leben als auch auf unseren Dienst. In Titus 2, da gibt der Paulus Anweisungen an die Gemeinde, an die Junge, an die Alte, an alle möglichen Personengruppen in der Gemeinde. Und er sagt, was sie tun sollen, ja, wie sie als Christ in dieser Welt leben sollen. Und wenn es bei Vers 10 aufhören würde, dann könnte man sagen, okay, gut gemeint, aber wer soll das schaffen? Und dann, wenn man weiterliest, je nachdem, was für eine Übersetzung man hat, ich habe jetzt eine rausgesucht, da taucht zweimal das Wort denn auf. Also im Prinzip, die Verse 1 bis 10 malen uns ein Bild, wie Gott sich vorgestellt hat, was die Funktion von Gemeinde in dieser Welt ist. Ich lese mal das Ende von dem 10. Vers in Titus 2. So wird ihr ganzes Leben, da sind wir gemeint damit, den Menschen vor Augen malen, wie großartig die Botschaft von Gott, unserem Retter, ist. Unsere Aufgabe oder Gottes Plan für unser Leben ist es, dass wir der Welt, den Menschen zeigen, wer Gott ist. An uns sollen die Menschen sehen können, wer Gott ist und wie Gott ist. Das war schon sein Plan im Alten Testament, das Volk Israel, das war ein unbedeutendes Volk. Nicht anders wie jedes andere Volk. Und Gott pickt sich dieses kleine Volk raus und sagt, okay, an dir möchte ich der Welt zeigen, wer ich bin. Ich will meine Schönheit an dir zeigen, ich will meine Größe an dir zeigen. Wir wissen, dass Israel granatemäßig versagt hat. Und Gott hat an dem Volk festgehalten bis heute. Und Gott wird noch Geschichte schreiben mit diesem Volk. Warum? Nicht wegen Israel, sondern wegen seinem Namen. Er will sich zeigen. Und er wird noch an Israel seine Schönheit, seine Größe und seine Herrlichkeit zeigen. Wo gab es ein Volk, welches fast 2000 Jahre verschwunden ist und wo Gott wieder hervorruft? Und seit 1948 haben wir wieder das Volk Israel. Was für ein Wunder! Es gibt kein anderes Volk auf dieser Welt, das mal verschwunden ist, über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht mehr existiert hat. Und Gott holt dieses Volk wieder vor, weil er mit dem noch einen Plan hat. Gott will durch uns seine Größe, seine Schönheit zeigen. Titus 2, Vers 11, da kommt das erste Denn. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Und sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Das ist das erste Denn, was wir in diesem Abschnitt lesen. Gott hat seine Gnade gegeben in diese Welt, damit genau das möglich ist, was wir in Vers 1 bis 10 gelesen oder erwähnt haben. Die Gnade ist dazu da, damit wir Gott repräsentieren können, damit unser Leben so wird, dass die Welt, dass die Menschen Gott in unserem Leben sehen können. Und was gehört dazu? Einmal, wir legen alles ab, was nicht mit Gott übereinstimmt. Und wir haben keine Ausrede. Ich kann nicht, ich schaff's nicht. Wenn wir über Dinge drüber stolpern, und ich gucke in mein eigenes Leben auch rein, und ich glaube, jeder von uns hat so Baustellen, wo wir vielleicht an Dingen festhängen, wo wir über Dinge nicht hinwegkommen, wo noch so tiefe Verletzungen und Dinge da sind. Ich möchte uns die Gnade Gottes zusprechen, die ist da, damit wir diese Dinge loswerden. Gnade ist eine göttliche Befähigung für Veränderung und um Dinge zu tun, die wir selber niemals tun könnten. Bei Gott gibt es kein Unmöglich. Bei uns gibt es immer dieses, ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Und bei Gott sagt, nein, dafür ist doch meine Gnade da. Für mich war Gnade viele, viele Jahre was Ungreifbares. Ich habe nichts damit wirklich anfangen können. Aber dann hat mir Gott mal gezeigt, was Gnade ist. Ich kann Gnade in Anspruch nehmen. Gottes Gnade ist jeden Tag neu. Und wenn irgendwelche Dinge an dem Tag vor mir sind, wo ich sage, ich schaff's nicht, dann darf ich von Gott Gnade nehmen und ich werde es schaffen. Auch die Aufträge, das, was Gott uns sagt, was er mit uns machen möchte, es ist möglich, weil Gott seine Gnade gibt. Und es ist möglich, dass wir Gott repräsentieren, so wie er ist. Und es ist nicht nur möglich, sondern es ist Gottes Plan für unser Leben und auch für die Gemeinde. Also, die Gnade ist gekommen, damit wir verändert werden, damit wir Dinge loslassen und Dinge annehmen. Und dann gibt es noch ein zweites Denn in Titus 2, Vers 13. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Es gibt andere Übersetzungen, glaube ich, die Schlachter und die Elberfelder, die sagen, indem wir auf Christus warten. Die Gnade und die Erwartung der Wiederkunft Jesu hängen ganz, ganz eng zusammen. Und ich habe mir das so ein bisschen gesagt, die Gnade, die verändert uns. Die Gnade ist die Kraft, die uns das, die das neue Leben in uns hervorbringt. Und unsere Erwartung der Wiederkunft Jesu gibt uns die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, bis am Ende dran zu bleiben. Interessanterweise heißt es von Jesus in Hebräer Kapitel 12, dass Jesus, als er ans Kreuz ging, als er verachtet wurde, als er verspottet wurde, als er misshandelt wurde für uns, da hat er das durchgemacht und er konnte es durchmachen, weil er die Freude, die vor ihm lag, gesehen hat. Was war denn diese Freude, die vor ihm lag? Er hat mich gesehen und er wusste, wenn ich ans Kreuz gehe, dann wird Wolfi gerettet werden. Das ist die Freude, die vor ihm lag. Er hat uns gesehen. Er wusste, wir sind verloren, alle. Durchweg alle. Aber er hat uns gesehen und er wusste, wenn ich es durchhalte bis ans Kreuz, dann werden die Menschen die Möglichkeit haben, wieder zu mir zu kommen und gerettet zu werden. Das war die Freude. Wir können uns nicht ausmalen, was Jesus am Kreuz erlebt hat. Diese ganze Demütigung, die davor schon stattgefunden hat. Dann wie alle Sünde, alle Schuld, aller Dreck dieser Welt auf ihn gelegt wurde. Der eigentlich sauber, rein, heilig war. Wie er das alles auf sich genommen hat. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet. Was für eine Kraft ist notwendig? Was für ein Durchhaltevermögen ist notwendig, das alles zu durchleiden? Kein bitteres Wort. Dann noch zu sagen, Gott, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was hat ihm diese Kraft gegeben? Diese vor ihm liegende Freude. Und jetzt sagt Hebräer 12, und wir sollen es genauso machen. Wenn du das Gefühl hast, du schaffst nicht die nächste Wegstrecke, dann richte deinen Blick auf Jesus. Richte deinen Blick aufs Ziel. Es heißt nicht in der Bibel, Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens. sondern Jesus ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Wenn Jesus uns das zugesagt hat, das steht auch in Hebräer Kapitel 12, wenn er uns zusagt, dass er auch unseren Glauben vollenden wird, hey, das ist doch was, an dem können wir uns festhalten, oder? Wenn du ein Ziel eingibst in dein Navi-System und dein Navi kennt das Ziel und sagt dir, ich werde dich dorthin bringen, jetzt bieg rechts ab und dann bieg links ab, können wir dann Jesus auch vertrauen? Wenn er schon sagt, ich werde deinen Glauben zur Vollendung bringen? Achtet doch auf ihn, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wisst ihr, das kann leicht passieren, dass wir aufgeben. Aber Gott hat Vorsorge getroffen, dass es nicht passiert. Und er sagt, halte deinen Blick auf mich. Halte deinen Blick auf das Ziel und ich werde dich durchbringen. Und du wirst als Sieger dort über die Ziellinie laufen. Wir erwarten Jesus Christus. Ich springe ein bisschen weiter. Sei bereit, auch wenn sich Dinge verzögern. Es gab schon zur Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, gab es Menschen, die spottend zu den Christen gesagt haben, und, wo bleibt er denn, Jesus? Wo bleibt er? Der hat doch gesagt, er kommt wieder. Wisst ihr, heute sind wir einen Tag näher als gestern. Und wenn du mich fragst, wann kommt Jesus wieder, ich kann es dir sagen, bald. Und wenn du es etwas genauer wissen willst, sehr bald. Ihr Lieben, wir müssen in dieser Erwartungshaltung leben. Wir brauchen diese Erwartungshaltung. Jesus wurde mehrmals gefragt, wann wird denn das Ganze sein? Und da gibt es sogar tatsächlich auch uns Hinweise drauf. Er sagt, es ist wie bei einer Geburt eines Kindes. Die Geburt eines Kindes, die wird angekündigt durch die Wehen. Es passieren gewisse Dinge, die darauf hinweisen, dass ein Baby kommt. Und irgendwann mal ist das Baby schon so weit da drin entwickelt im Bauch der Mutter, dass man es auch von außen sieht. Und die Mama, die spürt es. Und letztlich viele, die gehen dann hin, irgendwann mal dann ins Krankenhaus und sagen, so, mein Baby soll rauskommen und plupp ist da. Geht nicht immer so. Bei unserer ging es etwas länger. Aber was Jesus damit sagen wollte, es gibt Dinge, die darauf hinweisen, dass Jesus sehr nahe vor der Tür steht. Dass sein Kommen sehr nahe ist. Und wenn wir darauf achten, dann werden wir es auch erkennen. Er sagt, wenn, ich sag's mal auf Schwäbisch, der Kirschbaum blüht, damals war es der Mandelbaum oder der Ölbaum, dann wisst ihr ganz genau, es ist Frühling. Und wenn Kirschen dranhängen, dann wisst ihr, es ist Sommer. Wenn die Blätter bunt werden und fallen, dann ist Herbst. Leute, ihr wisst doch, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann werdet ihr auch in der Lage sein, zu erkennen, dass die Zeit nahe ist. Vielleicht hast du dir noch nicht Gedanken darüber gemacht, dann möchte ich dich heute einfach mal ein bisschen anstupsen, dir darüber Gedanken zu machen. Was würde es denn bringen, wenn wir genau wüssten, wann Jesus wiederkommt? Würde es uns nicht träge machen? Der dumme Knecht sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Das sagt Jesus in einem Gleichnis. In Lukas 12, Vers 35 sagt er, haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Glücklich zu preisen sind die Diener, die der Herr wach und bereit findet, wenn er kommt. Ich sage euch, er wird sich einen Schurz umbinden und sie zu Tisch bitten und er selbst wird sie bedienen. Vielleicht Hört mal gut zu. Kommt er spät in der Nacht oder sogar erst gegen Morgen? Wenn er sie dann bereit findet, wie glücklich sind sie da? Interessanterweise sagt Jesus, wenn er wiederkommt, dass keiner mit exakt diesem Zeitpunkt rechnet. Keiner. Jesus wird zu einem Zeitpunkt kommen, wo du vielleicht gerade in der Arbeit sitzt und intensiv nachdenkst über irgendeine Lösung für die Schüler, dass er vielleicht gerade daheim Hausaufgaben macht, 2 + 2 = 4 und so. Keiner. Und Jesus wird so schnell da sein, in Bruchteilen einer Sekunde, tack, da ist er. Ich gehe jetzt nicht weiter drauf ein, wie es ist, wann wir entrückt werden, wann Jesus dann sichtbar auf diese Erde kommt, ist ein anderes Thema. Aber Jesus sagt, seid bereit. Wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt in der Nacht, dann würde er aufbleiben. Oder wenn er wüsste, er kommt am 4, dann würde er seinen Wecker auf 3:30 stellen. Und Jesus sagt, lasst eure Lampen brennen. Und jetzt hört mal gut zu, weil da kommen wir gleich nochmal drauf. Lasst sie so brennen, dass eure Lampe auch noch brennt, wenn ich erst gegen Morgen komme. Hier steht es ganz klar drin. Ihr wisst ja, dass damals die Lampen nicht mit Batterien gelaufen sind, sondern mit Öl. Und scheinbar war in den Lampen kein so ein großes Fassungsvermögen, dass das Öl dieser Lampe für die ganze Nacht gereicht hat. Also was mussten die Menschen machen, wenn sie die Nacht durch Licht haben wollten? Ein Gefäß dabei haben, um nachgießen zu können. Merken wir uns das, dass Jesus hier in diesem Gleichnis sagt, es kann sein, ich komme gegen Mitternacht, es kann aber auch sein, ich komme erst gegen Morgen. Es gibt ein Gleichnis von Jesus. Die 10 Jungfrauen. Das ist ein Gleichnis, was mich die letzten Monate sehr, sehr beschäftigt hat. Aus verschiedenen Gründen. 10 Jungfrauen. Wir wissen, ich glaube, die meisten von uns kennen die Geschichte. Jesus sagt, 10 Jungfrauen warten auf den Bräutigam. Und sie gehen hin und der Bräutigam ist aber noch nicht da. Und sie warten. Und sie warten. Und sie warten. Und irgendwann mal realisieren 5 dieser Frauen, dass das Öl in der Lampe zur Neige geht. Oh, das reicht nicht. Oh. Wenn jetzt der Bräutigam noch länger auf sich warten lässt, dann wird es knapp. Es kommt Unruhe. Und irgendwann mal fragen dann diese 5 Frauen, die anderen 5 Frauen, hey, ihr habt doch Gefäße dabei mit Öl. Können wir von eurem Öl etwas haben? Und die anderen 5 sagen nein, weil sonst reicht's nicht, wenn der Bräutigam erst gegen Morgen kommt. Geht und kauft. Die 5, denen blieb nichts anderes übrig, als zu gehen und zu kaufen. Aber zu einem Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Als sie zurückkommen mit ihrem Extraöl, ist niemand mehr da. Der Bräutigam ist gekommen in der Zwischenzeit. Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Ich habe mich gefragt, warum tauchen in dieser Geschichte nur diese 10 Frauen auf? diese 10 Frauen, die hatten alle die Erwartung, den Bräutigam zu treffen. Also es waren Frauen, die wollten den Bräutigam sehen. Die hatten Erwartung. Ich habe mich gefragt, was ist mit denen, die keine Erwartung hatten? Die werden hier gar nicht erwähnt. Ich fand das krass. Wie viele sind zu Hause blieben, die auch den Ruf des Bräutigams gehört hatten? Wie viele haben gewusst, der Bräutigam kommt und sie haben nicht ihre Lampe genommen und sind dem Bräutigam entgegengegangen? Ich habe mich gefragt, wenn die Geschichte heute spielen würde, wer wären die 10 Jungfrauen? Wären sie repräsentativ für die Gemeinde? Was lehrt uns die Geschichte? Die Geschichte lehrt uns erstmal, dass wir jeder einzelne von uns selber Öl kaufen müssen. Und wenn du es noch nicht gemacht hast und du dich fragst, wann der beste Zeitpunkt dafür ist, dann sage ich dir heute. Du kannst nicht von der Salbung, von den Erlebnissen anderer leben. Und manchmal ist die Gefahr da, dass wir uns an irgendjemand Großes dranhängen. Gesalbte Leute, die einen mega starken Dienst von Gott bekommen haben, dass wir uns einfach dranhängen und uns mitziehen lassen. Wir können uns nicht von anderen mitziehen lassen. Gott hat uns gegenseitig zur Seite gestellt, damit wir einander dienen. Aber letztlich, dass wir einander dienen, dass jeder Einzelne seine Beziehung zu Jesus aufbaut, in Jesus verwurzelt ist, voll Heiligen Geistes ist. Und deswegen, es ist die Verantwortung in der Gemeinde da, dass wir anderen dienen, dass sie auch in ihre Beziehung zu Jesus hineinkommen. Aber auch, dass wir uns von anderen dienen lassen. Das andere ist, was passiert, wenn der Bräutigam sich verzögert? Hast du genug Durchhaltevermögen? Schaffen wir es auch, durchzuhalten, wenn Jesus erst gegen morgen kommt? Ich kann dir nicht sagen, wie viel Uhr es gerade ist in dieser Geschichte, also auf uns bezogen. Ich kann es nicht sagen, ob wir schon Mitternacht haben, ob wir schon die tiefste Dunkelheit erreicht haben. Aber Jesus sagt in dem anderen Gleichnis ganz klar, es kann sein, es geht erst gegen morgen, dass er kommt. Hast du so lange Durchhaltevermögen? Vielleicht fragst du dich, was ist dieses Durchhaltevermögen oder was ist dieses extra Öl in meinem Gefäß? Ich wurde daran erinnert an den Sämann, das Gleichnis, wo Jesus erzählt hat. Und da gab es einen Bodentyp, wo es ganz wenig Boden oder Erde drauf hatte auf dem Felsen. Und Jesus sagt, das sind Menschen, die mit Freude das Wort Gottes aufnehmen und wächst's. Und dann kommt aber diese Prüfung, Hitze, Trockenheit, unerwartete Dinge. Und dann vertrocknet es, weil es einfach keine Wurzel bilden kann. Das Wort Gottes muss Raum kriegen in unserem Herzen. Und das ist nichts Kompliziertes. Es ist einfach ein Ja sagen zu Gott, zu seiner Gnade, wenn er spricht, das Wort zu empfangen. Es ist eine Verantwortung, die liegt bei jedem Einzelnen von uns. Das kann keiner dem anderen abnehmen. Wir lesen immer wieder in den Psalmen von diesen Palmen, die am Wasser gepflanzt sind, oder diese Bäume, die am Wasser gepflanzt sind. Und ich habe mir sagen lassen, keine Ahnung, wie tief so eine Palme in der Wüste ihre Wurzeln runtergräbt, bis sie Wasser findet. Und da kann es oben fatzetrocken sein, staubtrocken sein. Und diese Palme, sie grünt und sie lebt. Und genau das müssen wir machen. Uns tief in Jesus verwurzeln, in seinem Wort verwurzeln. Und dann wird man nämlich diese Trockenzeiten, diese Wartezeiten, diese Prüfungszeiten überstehen. Und nicht nur überleben, sondern als Sieger hervorgehen. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt noch so als Gemeinde, was wir noch alles so erleben werden. Und ich möchte auch, dass wir nicht unseren Fokus darauf richten, was in der politischen oder gesellschaftlichen Welt alles passiert. Es ist gut, wenn wir es wahrnehmen, aber immer die Frage, was machen wir damit? Was hat es letztlich für unser geistliches Leben von Einfluss? Hält es uns von Jesus ab oder befeuert es unseren Glauben und unser Vertrauen in Jesus? Und ich wünsche uns allen, dass wir, egal was kommt, dass wir an Jesus festhalten und dass wir uns aber auch nicht die Zukunft schönreden. Es wird alles wieder gut und alles und wir werden wieder alles. Was kommt, wir wissen es nicht. Ja? Lass uns auf Jesus schauen und es lernen, jetzt trainieren. Ich habe auch letzte Zeit immer wieder gehört, auch in Prophetien, dass es heißt, wir sind gerade in der Vorbereitungszeit. Lass uns die nutzen. Ja? Lass uns jetzt diese Zeit nutzen, um unsere Beziehung zu Jesus zu vertiefen, ihn zu suchen, ihm Raum zu geben, der Gnade Gottes Raum zu geben, dass wir Dinge ablegen noch, die noch im Weg sind, die uns noch blockieren, aufhalten, zerstören, schwächen, Dinge anzunehmen, die Gott uns gibt, ja, seine Wesenszüge. Jetzt diese Zeit nutzen, um unsere Wurzeln tief zu graben. Und dann wird es auch reichen, wenn sich der Bräutigam verzögert. Dann wird man durchhalten können. Dann wird unser Blick auf Jesus gerichtet sein, auf sein Kommen. Versteht ihr jetzt, warum wir diese Erwartung brauchen für sein Wiederkommen? Die Nacht kann lang sein. Also die Rangers, die mal Nachtwache gemacht haben, 2 Stunden, kann schon sehr lang sein. Ich weiß nicht, was man dann, wenn es so sich hinzieht, was dann so die Motivation ist, noch wach zu bleiben. Bald darf ich wieder in meinen warmen Schlafsack. Manchmal sind es auch die Gummibärchen im Küchenzelt. Ja, aber wir brauchen diese Erwartung, damit wir da durchgehen. Ja? Und Gott wird uns diese Kraft geben, dass wir durchhalten bis ans Ende. Das ist das Ziel für uns. Wir sollen die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja? Wir sollen bei ihm sein in alle Ewigkeit. Und er hat uns alles gegeben, damit wir als Sieger durch diese Zeit gehen. Ich habe jetzt eine Aufgabe für uns, dass wir uns einfach ein paar Momente zur Ruhe kommen. Und ich möchte uns eine Frage mitgeben. Welche Rolle spielt die Ankunft des Bräutigams in deinem Leben? Ich sage es nochmal, welche Rolle spielt die Ankunft des Bräutigams in deinem Leben? Jesus kommt wieder. Was macht es mit deinem Leben? Vielleicht können wir jetzt einfach ein paar Momente ruhig sein und uns diese Frage stellen. Vielleicht könnte das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Ohne die Ewigkeitsperspektive, Himmelsperspektive, Reich Gottes Perspektive, wird es nicht möglich sein, Gottes Reich zu bauen. In der Erwartung der Wiederkunft Jesu wird eine himmlische, göttliche Perspektive in uns freigesetzt. Ich weiß nicht, ob du dich mit dem Thema schon auseinandergesetzt hast, dass Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, ob in dir diese Erwartung da ist. Und wenn ja, ob es eine frohe Erwartung ist irgendwie. Vielleicht das wird der beste Moment sein, den wir erleben können. Aber ich merke es bei mir selber, das ist so weit weg. Manchmal ärgere ich das. Es ist so weit weg. Oft sind wir so zugeduselt von alle möglichen alltäglichen Dinge. Und glaubt's mir, Satan setzt alles dran, uns davon abzuhalten. Interessanterweise hatten wir diese Woche den Allianzgebetsabend am Dienstag hier und das Thema war Stille oder Sabbatruhe. Und der Günther Ehrlich, der hat hier über das Thema gesprochen. Mich hat es mega angesprochen, das Thema. Gott hat Ruhe verordnet. Ruhe, auch diesen Ruhetag, das war ein Teil seiner Schöpfung. Ruhe ist Teil seines Wesens. Vater, ich bitte dich, dass wir zur Ruhe kommen. Und Vater, ich bitte dich, dass du diese Erwartungshaltung deines Wiederkommens in unsere Herzen wächst. Und da, wo es schon wach ist, dass es uns noch mehr bewusst wird. Vater, ich bitte dich, dass unsere Herzen anfangen zu brennen, dass diese Erwartung unsere Herzen erfüllt. Und ich möchte jetzt dich auffordern, wenn du das Empfinden hast, diese Sehnsucht nach dem Wiederkommen Jesu, nach seiner Erscheinung, das ist noch so schwach in dir und du wünschst, dass es stärker wird, dann steh jetzt auf, bitte. Und ich weiß, dass heute Morgen die Gnade da ist. Und die Gnade auch in der Lage ist, diese Sehnsucht in uns zu wecken. Und diese Sehnsucht stärker zu machen. Vater, ich segne jetzt uns hier, die wir das Wort von dir gehört haben. Und ich schließe mich damit ein. Vater, ich bitte dich, dass du diese Sehnsucht, diese Erwartung in mir wächst und in uns allen wächst. Vater, ich bitte dich, dass keiner von uns überrascht wird, böse überrascht wird von deinem Kommen. Ups, du bist schon da. Vater, ich bitte dich aber auch, dass diese Erwartung mit Freude erfüllt ist. Wisst ihr, manchmal haben wir so das Gefühl, dass im Himmel ist langweilig, wir spielen alle Harfe und sitzen auf einer Wolke. Nein! Leute, es wird ein Glück, das wird eine Freude, das wird ein Jubel, das wird Leben pur sein. Und Vater, ich bitte dich, dass du das wächst in uns, dass wir die Schönheit deines Kommens entdecken und dass in uns eine Freude wächst. Und eine Erwartung, eine Sehnsucht und einen Ruf in uns. Jesus, komm. Jesus, komm bald. Wir lesen am Ende der Bibel, dass dieser Ruf ertönt. Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Komm. Jesus, ich bitte dich, dass dieser Ruf nach deinem Kommen in deiner Gemeinde stärker wird. Und da, wo dieser Ruf erdrückt wurde, wo dieser Ruf verstummt ist, auch in unsere Herzen, dass du diesen Ruf wieder wächst in uns. Diese Sehnsucht, diese Erwartung, Jesus, er kommt wieder. Und es wird ein Tag der Freude, ein Tag des Jubels sein. Es wird ein Tag sein, wo wir Jesus sehen, so wie er ist, in seiner ganzen Schönheit.
Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du den Heiligen Geist schon in unsere Herzen hineingegeben hast. Dass wir schon dieses Anrecht haben, dieses Pfand, dass wir bereits jetzt schon zur Familie Gottes gehören. Wenn wir jetzt nochmal in den Lobpreis reingehen, ich möchte einladen, wenn jemand merkt, oh, in mir ist überhaupt gar keine Erwartung da, aber ich möchte diese Erwartung haben, dass du nach vorne kommst, dich hier aufstellst, wir haben viel Platz, und dass wir einfach kurz dich segnen und es freisetzen, dass diese Freude und diese Erwartung in dir durchbrechen kann. Wenn du sagst, ich war bisher so träge, das war mir so gleichgültig und ich will das nicht, ich lade dich ein, hier nach vorne zu kommen. Wir beten füreinander, weil wir alle das Ziel erreichen wollen, weil wir einander helfen wollen.